Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, bei euch zu sein. Hier haben wir jetzt gerade eine Teamsitzung erlebt, wie es manchmal so abgeht. Gemeinde ist etwas Wunderbares. Gemeinde besteht aus Menschen, die zum Segen füreinander gesetzt sind. Jeder einzelne von euch hat etwas von Gott speziell mitgekriegt. Nicht nur für dich bist du beschenkt, sondern für die anderen bist du beschenkt. Und die Gemeinde als Ganzes ist ein Geschenk für diese Welt. Und es ist so wichtig, dass wir das sehen. Jeder hat etwas anderes, aber jeder hat etwas. Und das zu sehen, das ist so wichtig. Um das soll es heute Morgen auch gehen, um das einzubringen, was wir haben von Gott her. In diese Zeit, wo wir drinstehen. Vater, im Namen Jesu Christi danke ich dir für das, was du tust unter uns. Jesus, ja, du bist Sieger. Du bist der Herr. Und in dir haben wir Geborgenheit in allen Zeiten, in allen Umständen und in allen Herausforderungen. Herr, wir danken dir, dass wir deinen Namen anrufen dürfen und dein Wort sagt, wer den Namen des Herrn anruft, der wird Rettung erfahren. Und das wollen wir erwarten. Du bist der Herr, unsere Rettung. Herr, in allen Herausforderungen bist du der starke Held an unserer Seite und wir haben Geborgenheit in dir. Vater, wir danken dir, dass wir uns bergen dürfen bei dir und dass du der Schutz bist in unserem Leben, dass du die Burg bist, in der wir Schutz finden und dass du der Herr bist, der auch für uns kämpft. Danke, Herr, dass du jeden Einzelnen, der hier ist, heute Morgen anrührst, mit deiner Gegenwart berührst und mit deinem Heiligen Geist neu erfüllst und freisetzt von innerer oder äußerer Bedrängnis, dass wir vorangehen können mit Mut und Kühnheit, mit Zuversicht und Freude, denn du bist der lebendige Gott an unserer Seite. Vater, ich bete im Namen Jesu, dass du diese Botschaft jetzt auch segnest, dass du diese Botschaft hineinträgst und freisetzt in uns, was heute Morgen dran ist. Wir danken dir für das, was du tust. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. In unserer Nachfolge, ich habe vorher gesagt, jeder von uns hat irgendetwas von Gott gekriegt und jeder von uns ist gerufen, mit Gott zu leben. Das ist ein Riesenvorrecht. Es ist so ein Vorrecht, mit Gott leben zu dürfen, zu wissen, da ist ein lebendiger Gott an unserer Seite und durch Jesus haben wir tatsächlich Gemeinschaft mit ihm zu aller Zeit. Das ist so ein Vorrecht. Wir sind gesegnet mit allem geistlichen Segen, sagt die Bibel, in den himmlischen Welten in Christus Jesus. Über unserem Leben ist der Himmel offen. Aber es ist manchmal so, dass da so manche Sturmwolke durchzieht und uns den Blick auf die Sonne verbergen will, dass Dinge in unser Leben hineinkommen, die uns bedrücken. Und es ist ja eine Sache, mit Jesus zu beginnen. Es ist eine andere Sache, mit ihm unterwegs zu sein und den Lauf zu vollenden. Es ist ein Unterschied, ob du einen Sprint hinlegst oder ob du einen Marathon läufst. Und in der Nachfolge Jesu Christi, im Leben mit diesem Gott, da können wir auch in Zeiten hineinkommen, wo wir müde werden, wo wir niedergeschlagen sind, wo wir die Perspektive verlieren, das Feuer verlieren, die Leidenschaft verlieren, den Eifer verlieren, wo wir am liebsten einfach alles hinwerfen würden. Solche Phasen kennt, glaube ich, jeder, der im Dienst steht. Innerlich vielleicht mal diese Anfechtung auch, Herr, ich möchte nicht mehr, ich habe keine Lust mehr. Oder zu gut Deutsch, ich habe keinen Bock mehr. Es geht mir alles so auf die Nerven. Wir sind zwar alle begabt und gesegnet, aber manchmal auch recht mühsam, ne? Auch zueinander. In der Nachfolge können wir frustriert werden, wir können Anfeindungen erfahren. Wir gehen auch durch persönliche Krisen durch. Unser Leben ist nicht krisensicher. Wir sind zwar krisenfest in Jesus, aber nicht krisensicher. Erschütterungen kommen und das betrifft unser eigenes Leben. Wir können von Ängsten gelähmt werden. Es ist ein schönes Beispiel, was gerade jetzt momentan abgeht, in Deutschland oder generell in Europa. Ich finde es sehr wichtig, dass man verantwortungsvoll mit all dem umgeht und ich finde es gut, was die Regierung und was auch wir tun. Aber es gibt hier einen Aspekt, der ist extrem und das ist die Angst. Die Angst, die nach uns greift, und diese Angst kann Menschen lähmen, und Angst lässt Menschen irrational agieren. Verstehst du, du hörst einen Löwen brüllen und guckst um die Ecke, ist eine Katze. Aber wenn du den Löwen brüllen hörst, dann reagierst du, wie wenn da dieser Löwe ist. Und wenn ein Löwe um die Ecke steht und dich anbrüllt, dann rennst du weg, weil er wird dich fressen. Die Frage ist immer, ist die Angst, die wir haben, real, oder ist diese Angst, die wir haben, eine Angst, die uns lähmt? Und Angst kann uns lähmen. Und das ist momentan etwas, was auch durch diesen Coronavirus... Yes, das gefällt mir. ...passiert. Jesus sagt, in dieser Welt habt ihr Angst, seid ihr bedrängt, aber seid gewiss, seid guten Mutes, denn ich habe die Welt überwunden. Jesus hat triumphiert. Es ist so wichtig, dass wir diesen Blick haben, denn Ängste können uns lähmen in der Nachfolge und auch im Dienst. Anfechtungen können uns bedrängen. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, da wirst du Anfechtungen erleben, seelische, körperliche, wie auch immer Anfechtungen. Aber Jesus ist Sieger. Er hat triumphiert. Er ist der Herr über deinem Leben und er ist der, der da ist. In solchen Situationen, wenn wir niedergeschlagen sind, frustriert sind, gelähmt sind, bedrängt sind, da brauchen wir Menschen an unserer Seite, die wie als gute Mentoren oder Mentorinnen hineinsprechen können in unser Leben. Denn es ist nicht nur so, dass wir mit dem Herrn unterwegs sind, sondern wir sind gemeinsam mit dem Herrn unterwegs. Das ist Gemeinde. Gemeinde bedeutet, gemeinsam mit Gott unterwegs zu sein und Menschen an der Seite zu haben, die einen geistlichen Weg gegangen sind und die von Gott her hineinsprechen können, um zu motivieren, aufzustehen, weiterzugehen, voranzugehen, um das Land einzunehmen, das Gott für uns hat. Ein solcher Motivator war Paulus für Timotheus. Und ich möchte den Text lesen, der jetzt schon angeklungen ist. Von diesem Text möchte ich ausgehen heute Morgen. 2. Timotheus 1, Vers 6 bis 8. Und dort schreibt Paulus dem Timotheus: Aus diesem Grund rufe ich dir ins Gedächtnis, und er erinnert ihn in den Versen vorher an den Glauben, der in seiner Großmutter und in seiner Mutter war. Und er sagt, und das ist auch der Glaube, der in dir ist. Und er sagt, und ich erinnere dich jetzt an diese Dimension des Glaubens, der schon in deinen Eltern, deinen Großeltern da war und jetzt auch in dir ist. Ich erinnere dich, lass das Feuer der Begabung, der Gabe Gottes, die durch die Auflegung meiner Hände doch in dir ist, wieder brennen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schäme dich nicht, Zeugnis abzulegen für unseren Herrn, auch nicht dafür, dass ich für ihn im Gefängnis bin, sondern ertrage für das Evangelium Mühsal, Plage in der Kraft Gottes. Das Thema, über das ich heute Morgen mit euch reden will, habe ich überschrieben mit Entfache neu und lass leuchten, was Gott dir gegeben hat. Entfache neu und lass leuchten, lass brennen, was Gott dir gegeben hat. Denn schaut, das ist eine Seite, ist das, was der Feind tut, und das Gegenteil von dem, was der Feind tut, ist das, was Gott tun will. Der Feind will dich mit Angst lähmen, Gott will dich mit Mut erfüllen. Der Feind will dich niederdrücken, der Herr will dich aufrichten. Der Feind will dich fällen und Gott will dich stark machen. Und es kommen Situationen in unser Leben hinein, wo wir diese Blickrichtung des Glaubens brauchen, wo wir Mentoren und Motivatoren brauchen, die von Gott her hineinsprechen. Wahrheit, göttliche, geistliche Wahrheit hineinsprechen. Und deshalb dieser Text heute Morgen auch: Entfache und lass leuchten, was Gott dir gegeben hat. Timotheus war ein Mitarbeiter des Paulus und zur Abfassung des Briefes circa 35 Jahre alt. Ist ermutigend, ne? Er sagt, niemand verachte deine Jugend. Damals warst du noch jung, bis du die 40 überschritten hast. Und mit 50 kamst du dann so langsam da rein, wo man Ahnung hat vom Leben und so weiter und so fort. Paulus war kein Neuling mehr. Er war einer, der von Timotheus. Timotheus war kein Neuling mehr, war 35 Jahre alt und er war ein Mitarbeiter des Paulus. Und Paulus hat ihn mitgenommen auf seine Missionsreise. Und Timotheus hat so einiges mitgekriegt, was es heißt, im Dienst für Jesus zu stehen. Timotheus hat gesehen, wie Paulus Gemeinden gegründet hat, wie Menschen geheilt worden sind, wie Menschen befreit worden sind von Bindungen, dämonischen Mächten. Er hat gewaltige Dinge erlebt, er hat mitgekriegt, wie Paulus in Ephesus diese gewaltige Dimension, die dort abging, Paulus predigte und die Menschen kamen von überall her und wollten hören, was Paulus gesagt hat und sie erlebten die Kraft Jesu, sie wurden geheilt und sie gingen heim mit Schweißtüchern von Paulus, legten sie zu Hause auf die Kranken wurden geheilt. Wow, da war Reich Gottes pur erfahrbar. Die Dimension des lebendigen Gottes in Aktion, denn unser Gott ist gegenwärtig. Und schreibt Geschichte. Und etwas von dem hat Paulus erlebt, Timotheus erlebt. Und Paulus auch. Die andere Seite hat Timotheus auch mitgekriegt. Paulus wurde verfolgt um des Evangeliums willen. Man hat negativ über ihn geredet. Man hat ihm Stein an den Kopf geschmissen. Paulus ging durch schwierige Situationen durch. Da hat er nichts mehr zu essen. Es wurde eng, es wurde richtig eng. Timotheus war also kein Neuling mehr auf dem Weg mit Gott. Und im Dienst für Jesus. Und er wusste, beides gehört zusammen. Die Dimension der Auferstehung und die Dimension des Kreuzes gehören in die Nachfolge. Kampf und Sieg. Und wenn wir von Sieg zu Sieg gehen wollen, dann müssen wir damit rechnen, dass wir von Kampf zu Kampf gehen. Denn vor jedem Sieg steht ein Kampf. Vor einem weiteren Schritt in dein verheißenes Land hinein wird ein Kampf stattfinden. Und vor jeder nächsten Etappe deiner geistlichen Entwicklung wird ein Kampf stattfinden. Da wird es zum Teil richtig eng werden. Und Timotheus erlebte das und ich kann mir vorstellen, in dieser Situation, als Paulus ihm schrieb, hat Paulus gewusst, Timotheus braucht eine Ermutigung. Ich kann mir vorstellen, dass er entmutigt war und niedergedrückt. Und dann schreibt ihm Paulus diese Verse, die ich jetzt gerade vorgelesen habe. Und er beginnt hier und sagt zu Timotheus, und das ist ganz wichtig, er sagt, entfache die Gnadengabe neu, die Gott dir gegeben hat. Und ich finde das so schön, Charisma, das bedeutet Gnadengabe. Und Charis ist Gnade. Und Paulus sagt zu Timotheus, entfache die Gnadengabe neu, die du empfangen hast. Und wenn wir dann in die Bibel hineinschauen, welche Begriffe mit Charisma in Verbindung stehen, dann wird uns hier ein ganzen breiter Fächer geöffnet. Etwas ist wichtig, ne? Gnadengabe ist eine Gabe, die du geschenkt bekommen hast. Die kannst du nicht produzieren, die hast du empfangen. Und so gibt es die Gnadengabe, die du hast, weil du ein Geschöpf Gottes bist. Es gibt Schöpfungsgaben. Gott hat uns geschaffen und Gott hat uns unterschiedlich geschaffen. Und jeder einzelne von uns hat Schöpfungsgabe. Da gibt es Menschen, die sind musikalisch, andere nicht so. Und dann gibt es Menschen, die denken sehr strukturell, andere weniger. Und dann gibt es Leute, die sind mathematisch begabt und für andere ist das eine Fremdsprache. Dafür sind Menschen dann begabt in Sprachen, wie auch immer, und andere quälen sich durch. Schöpfungsgabe ist etwas, das du empfangen hast, wo du begabt bist drin, weil du bist, wie du bist. Und es ist hier in diesem Saal und es gibt keinen Menschen auf Gottes Erdboden, der nicht Gaben hätte, weil er Gottes Geschöpf ist. Jeder hat Gaben, du hast Schöpfungsgaben. Weißt du, was unser Problem ist? Unser Problem ist, dass wir das anschauen, was uns fehlt. Das ist sowieso typisch deutsch. Typisch, oder wir orientieren uns am Minus und nicht am Plus. Aber ich sage dir eines, du wirst nicht glücklich, wenn du auf das schaust, was dir fehlt. Das fängt schon beim Gehalt an, oder? Aber bei den Gaben auch. Ich möchte dich ermutigen, mal darüber nachzudenken, welche Schöpfungsgaben hast du? Und du hast Gaben von Gott gekriegt, Schöpfungsgaben. Weil du bist, wie du bist. Und diese Schöpfungsgaben, die kannst du entwickeln, indem du sie einsetzt. Dann wächst du in deinen Schöpfungsgaben. Manchmal verwenden wir unsere ganze Energie in das Aufforsten von Dingen, die uns fehlen. Anstatt dass wir in das investieren, was wir haben. Also Schöpfungsgaben sind Gaben, die wir haben, die uns gegeben sind, weil wir Gottes Schöpfung sind, weil wir Gottes Kreatur sind. Jeder ist einzigartig geschaffen. Und der Psalmist sagt, und du hast mich auf wunderbare Art und Weise geschaffen. Wenn du morgen in den Spiegel hineinschaust, dann darfst du Gott sagen und deinem Ebenbild, das sich da anschaut, Gott hat dich wunderbar geschaffen. Er hat dich mit Gaben geschaffen, er hat dich geschaffen mit Begabungen. Welche Schöpfungsgaben hast du? Ich gebe dir mal eine Aufgabe mit für dich persönlich. Setz dich mal hin zu Hause und schreib auf einem Blatt, auf einem leeren Blatt Papier auf, welche Schöpfungsgaben Gott dir gegeben hat. Und dann nimm dir mal Zeit und sag ihm einfach mal Danke dafür. Lasst uns selbst darin üben, nicht negativ denkend zu sein, sondern positiv auf das zu schauen, was wir haben und Gott dafür zu danken. Du wirst sehen, wie sich dein Herz anfängt aufzuhellen. Das ist das Erste, Schöpfungsgabe. Schöpfungsgaben hat jeder Mensch, auch Menschen, die nicht an Gott glauben, haben Gaben. Manche außerordentliche Gaben, für die wir dankbar sein können, auf vielfältige Art und Weise, wenn sie sie positiv einsetzen. Dann redet Paulus davon in Römer 6, Vers 23, der Sünde Sold ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus. Das ist die Gemeinschaft mit Gott, das Leben aus Gott ist ein Geschenk, das Gott uns gibt, weil Gott seinen Sohn für uns gegeben hat. Dort am Kreuz, als er bezahlt hat, hat er für unsere Schuld bezahlt, die Mauer niedergerissen, dass wir in Gemeinschaft mit Gott treten können und die Gnadengabe des ewigen Lebens empfangen. Du stehst vor dem Kreuz und da gab es diesen Moment, als du vor dem Kreuz standst und erkannt hast, da gibt es einen Gott und ich brauche Vergebung. Und du hast erkannt, dass durch Jesus Gemeinschaft mit Gott möglich ist und du hast gesagt, Jesus, komm in mein Leben. Sei du mein Herr. Und in dem Moment ist die Gnade Gottes auf dein Leben gekommen und mit der Gnade die Gnadengabe des ewigen Lebens. Gott kam in dein Leben. Gott kam in dein Leben. Und falls du das noch nicht getan hast, die Tür steht offen durch Jesus für dich. Gott ruft dich, komm zu mir. Gott ist auf der Suche nach seinen Kindern, die noch nicht im Vaterhaus sind. Er hat alles gegeben. Für uns. Für dich. Damit du zurückkommst ins Vaterhaus und Leben empfängst von ihm. Sein ewiges Leben. Das ist die Gnadengabe des ewigen Lebens. Und dann redet Paulus davon in 1. Korinther 12 von den Gnadengaben des Heiligen Geistes. 1. Korinther 12, Vers 7 bis 11, unterschiedliche Gnadengaben, Gnadengaben der Heilung, prophetisches Reden, Gaben der Zungenrede, prophetisch mit Auslegung und so weiter, Heilungen, Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit. Da ist wie ein Tisch gedeckt von Gnadengaben durch den Heiligen Geist, die Gott austeilt. Und die Bibel sagt uns dort, eifert nach diesen Gnadengaben, 1. Korinther 14. Streckt euch aus nach diesen geistigen Dimensionen, Gott will sie euch schenken. Wisst ihr, das ist auch so interessant, oder? An Weihnachten musst du den Kindern nicht sagen, eifert nach den Geschenken. Die reden schon den ganzen Tag davon und die ganze Woche. Ne? Wann dürfen wir jetzt dann die Geschenke aufpacken? Und so ist es auch mit den Gnadengaben des Heiligen Geistes. Gott hat Gnadengaben seines Heiligen Geistes bereitet und sagt, streck dich aus, eifere danach und empfange Dinge von Gott, die du dann weitergeben kannst. Und dann gibt es Dienstgaben. 1. Korinther 12, Vers 28 oder Epheser 4, Vers 11. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, das sind Gaben in Form von Menschen, die Gott in Leiterschaftsfunktion hineinsetzt, die mit ihren Gaben dienen können der Gemeinde, damit die Gemeinde gesegnet wird. Und hier ist jetzt etwas ganz Wichtiges zu sehen. Das Charisma, ob Schöpfungsgabe, das hast du empfangen, weil du ein Geschöpf bist. Oder die Gnadengabe des Heils, des ewigen Lebens, die Gaben des Heiligen Geistes. Der Tisch ist gedeckt oder die Gaben auch der Dienstgabe, wo du hineinwachsen kannst in die unterschiedlichen Aspekte deines Dienstes. Diese Gnadengaben sind verbunden mit der Gnade Jesu, die auf dein Leben kommt. Wenn Jesus, wenn Gott in dein Leben kommt mit seiner Gnade, dann kommt er nie ohne Geschenke. Wo Gottes Gnade auf dein Leben kommt, dann kommt Gott nie ohne Geschenke. Gott will uns segnen, damit wir ein Segen sind. Und jetzt sagt Paulus hier, entfache neu die Gnadengabe. Dieses Wort, das hier verwendet wird, bedeutet, bring es neu zu einer hellen Flamme. Im Sommer, wenn wir grillen, mit Holz grillen, dann ist es so, wenn du Holz verbrennst, irgendwann hast du noch Glut und dann eine dicke Aschenschicht drüber. Ne? Was musst du machen, wenn du willst, dass es neu brennt? Du musst Holz drauflegen. Und wenn dann der Wind reinkommt, die Asche weggeht, fängt es neu an zu brennen. Das ist dieser Gedanke, der dahinter steht. Entfache neu. Offensichtlich war Timotheus in einer Situation drin, wo Paulus ihn erinnern musste, hey, du hast Gaben von Gott, du hast deine Dienstgabe, du hast Gaben des Heiligen Geistes empfangen, du hast viele Dinge, da gibt es auch noch viel mehr für dich. Hey, Junge, entfache neu. Durch die Situation in unserem Leben kann es sein, dass da mal was gebrannt hat und dann runtergebrannt ist und jetzt ist eine Aschenschicht drüber, eine Schicht Asche über unserem Leben, die einfach das Ding zudeckt. Und jetzt brauchen wir einen Motivator, der sagt, entfache neu. Lass es neu aufflackern, was Gott dir gegeben hat. Bring es neu zum Leuchten, was Gott in dich hineingegeben hat. Lass das Feuer Gottes neu entflammen in deinem Leben. Paulus sagt hier, ich erinnere dich. Das bedeutet, wir können vergessen, was Gott uns gegeben hat. Wir können gering achten, was Gott uns gegeben hat. Oder wir können vernachlässigen, was Gott uns gegeben hat. Das ist eine Riesengefahr in unserem Leben mit Gott. Dass uns nicht mehr im Blickfeld ist, wie gesegnet wir sind und wie viel Gnade wir empfangen haben. Und dadurch wie eine Schicht Asche auf unserem Leben liegt und nichts mehr von Gott her durch uns leuchtet, das Feuer nicht mehr durchbricht. Und wenn das geschieht, dann ist oft auch unser geistliches Leben in Gefahr zu erlahmen. Weil da sind vielleicht noch Erinnerungen da von dem, was Gott mal getan hat, was ich mal erfahren habe mit Gott. Aber da ist so viel Asche drüber. Vielleicht auch selbstverschuldete Asche, aufgrund von Wegen, die ich gegangen bin. Und jetzt sagt der Herr, entzünde, entfache neu. Achte nicht gering, lass neu leuchten, lass es zum Leuchten bringen, entzünde es. Wie entfachen wir das neu? Ich komme zurück zu diesem Holzfeuer. Wenn du willst, dass ein Feuer neu zum Brennen kommt, musst du einfach Holz neu drauflegen, oder? So ist es wichtig in unserem Leben, dass wir immer wieder neu sagen, Herr, hier bin ich. Ich gebe mich einfach dir neu hin. So wie ich bin, mit meinen natürlichen Gaben, mit meiner Beziehung zu dir, mit meinen geistlichen Gaben, das, was du mir gegeben hast, Herr, hier bin ich. Ich gebe mich dir hin. Ich lege mich quasi auf den Altar vor dir hin. Mein Leben soll ein lebendiges Opfer sein für dich. Hier bin ich, Herr. So. Das sind wir. Wir sind das Holz, das draufgelegt werden kann. Petrus sagt, jeder diene mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Indem wir bereit sind, uns Gott neu hinzugeben, legen wir quasi Holz auf dieses Feuer. Doch das Problem ist jetzt, wie auch beim natürlichen Feuer, wir fühlen uns oft unfähig, wir fühlen uns schwach. Wir fühlen uns voller Angst, das zu tun. Was braucht es im Sommer? Es braucht nicht nur, dass du Holz auf die Asche legst, sondern dass du dann in die Asche hineinbläst. Dass die Asche weggeht. Feuer braucht Sauerstoff. Und ein Christ braucht den Wind des Heiligen Geistes in seinem Leben, damit die Asche aus seinem Leben geblasen wird und die Realität Gottes neu reinkommt und die Dimension Gottes in unser Leben hineinkommt und wir in der Hingabe empfangen, was er vom Himmel her gibt und BOM, da kommt dieses Feuer neu in dein Leben. Plötzlich leuchtet es vom Himmel her in dein Herz hinein und es fängt an zu brennen. Wenn wir nämlich nur uns hingeben, ohne diese Dimension des Himmels zu empfangen, dann krampfen wir uns menschlich ab und erleben nichts. Und deshalb sagt Paulus auch hier, Paulus erinnert Timotheus und sagt, Gott hat uns nicht einen Geist gegeben, hat uns einen Geist gegeben. Es war nicht ein Geist der Furchtsamkeit. Er sagte, Gott hat uns einen Geist gegeben. Pneuma bedeutet Wind. Seinen Geist, ein Heiliger Geist, ist ein Wind vom Himmel her, der in unser Leben hineingekommen ist. Das ewige Leben ist das Leben mit dem lebendigen Gott, der in uns wohnt durch den Heiligen Geist. Was haben wir empfangen? Als wir Jesus angenommen haben, haben wir seinen Heiligen Geist empfangen. Paulus spricht davon in Galater 4. Früher waren wir Sklaven, Knechte und so weiter und so fort. Aber Gott sandte seinen Sohn. Und als wir ihn angenommen hatten, sandte Gott seinen Heiligen Geist in unsere Leben. Und dieser Geist schreit in unseren Herzen, Abba, Vater. Und das ist es, was immer wieder neu in unseren Herzen passieren muss. Die Kindschaft, wenn wir uns Gott hingeben und sagen, Herr, hier bin ich gebe mich dir neu hin. Den Geist empfangen, der Geist schreit in deinem Herzen, Abba, Vater, du bist ein Kind des lebendigen Gottes. Das ist nichts Theoretisches, ein Glaubenssatz, den du vor dir her proklamierst, sondern es ist der Wind vom Himmel, der in deinem Herzen etwas entzündet und wieder ins Bewusstsein bringt. Hey, ich bin ein Kind Gottes. Der Heilige Geist in unseren Herzen ist die Umarmung des Vaters im Himmel. Und wir werden hineingenommen in diese Gemeinschaft mit Gott. Wiedergeburt. Aber der Geist ist uns nicht nur gegeben, damit wir Kinder Gottes sind, sondern dieser Geist will uns ausrüsten mit Kraft zum Zeugendienst. Wir könnten es so sagen, der Vater sendet seinen Sohn, um uns zu erlösen. Und als wir Jesus angenommen haben, sandte der Vater seinen Heiligen Geist in unsere Herzen, damit wir wissen, wir sind Kinder Gottes. Und jetzt sendet der Vater seinen Heiligen Geist in Kraft auf unser Leben und sendet uns. Jesus sagt zu den Jüngern nach der Auferstehung, teach sie nochmals 40 Tage. Und dann sagt er, wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft, mit dem Dynamit des Himmels, Dynamis. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. In Jerusalem, Samaria, bis ans Ende der Welt. Und wisst ihr, warum, dass ich die Apostelgeschichte so sehr liebe? Weil dort deutlich wird, dass Gott schwache Menschen gebraucht, um Außergewöhnliches zu tun. Es zeigt, es ist nicht das Außergewöhnliche dieser Welt, das Außergewöhnliches für Gott tut, sondern Gott nimmt Menschen, die sich ihm hingeben und füllt sie mit seiner Kraft, um Außergewöhnliches zu tun. Die Geschichte, die Apostelgeschichte, könnte man auch überschreiben mit der Geschichte des Heiligen Geistes mit seiner Kirche. Und diese Geschichte endet nicht mit dem letzten Kapitel der Apostelgeschichte, sondern diese Geschichte schreibt Gott durch bis heute und bis dass er wiederkommt. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes auf unserem Leben. Nicht nur, dass wir Kinder Gottes sind, das Abba-Vater in unserem Leben, sondern die Power Gottes auf unserem Leben. Gott hat uns seinen Geist gegeben, damit er durch uns seine Werke tun kann. Oder? Jesus diente in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir lesen in Lukas 4 die Antrittspredigt von Jesus. Armen gute Botschaft zu verkündigen, Gefangene in Freiheit zu rufen und so weiter und so fort. Er liest den Jesaja-Text am Anfang seines Dienstes. Dann rollt er die Schriftrolle zu und sagt zu den Leuten, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Die kürzeste Predigt, die wahrscheinlich je gehalten worden ist zu diesem Jesaja-Text. Ich bin der Messias. Ich bin der Gesalbte des Herrn, der in der Kraft des Herrn diese Dinge tun wird. Und dann lesen wir im Evangelium, wie Jesus diese Dinge tut. Er heilt die Kranken, er setzt die Gefangenen frei, er sättigt die Hungrigen. Er schreibt Geschichte mit dem Finger Gottes, dem Heiligen Geist auf seinem Leben. Er ist der Messias. Aber er ist nicht nur der Messias, der Geist gesalbt ist, sondern er ist auch der, der mit Geist tauft. Wie Johannes gesagt hat, er wird euch mit Geist taufen. Und dann kam Pfingst und Jesus tauft seine Kirche. Die erste Kirche war erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes, erfüllt mit der Kraft des Geistes unterwegs. Die Kirche Jesu Christi hat den Heiligen Geist empfangen. Die Kirche Jesu Christi ist unterwegs mit dem Abba-Vater im Herzen. und der Kraft Gottes auf dem Leben. Das gilt übrigens für dein Leben. Das Abba-Vater im Herzen und die Kraft Gottes auf deinem Leben. Und Paulus sagt hier, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Schreibt er hier in diesem Text. Nicht einen Geist der Furchtsamkeit. Und ich finde, das passt sehr gut in die Herausforderung der jetzigen Zeit, Kirche Jesu. Nicht einen Geist der Furchtsamkeit, der Feigheit, der Verzagtheit, so könnte man dieses Wort übersetzen. Und da werde ich erinnert an David, als er vor Goliath stand. David kommt, vom Vater gesendet, zur Front, um ein bisschen Käse und weiß ich was zu bringen. Und dann sieht er diesen Kämpfer Goliath, von Jugend an ein Kämpfer, der dasteht und die Schlachtreihen Israels verhöhnt. Und er sagt, komm, schickt mir einen, wir machen Mann zu Mann. Ich finde, das ist ein fairer Krieg, oder? Mann zu Mann, ihr schickt euren besten Mann und ich bin der Beste von uns, ein Riesentier von Mann, verstehst du? Und er muss furchterregend gewesen sein, dieser Goliath, denn alle hörten ihn und alle zitterten. Sie sahen Goliath. David kommt hin, hört diesen Riesen da lästern und spotten und er sieht das ganze Volk voller Furcht und er sagt, was ist denn das für einer? Ist interessant, oder? Er sieht denselben Mann, aber mit anderen Augen. Und dann sagt er, ich gehe hin und ich kämpfe mit dem. Und dann wollen sie ihm die Rüstung Sauls anziehen. Dann kann ich laufen in dem Zeugs. Der sagt, weißt du was, ich kämpfe mit dem, was Gott mir gegeben hat, oder? Mit seinen Gaben. Das war eine Steinschleuder und ein paar Steine. Und der Riese kommt da entgegen, dieser muskelbepackte, bärtige Typ. Ich stelle mir so vor, nach Blut am Bart vom letzten Kampf. Steht da und denkt, was machst denn du da, oder? Und er kommt und sagt, du kommst zu mir mit Schwert und mit Spieß und so weiter und so fort. Und ich komme im Namen des Herrn des Allerhöchsten, den du verlästert hast. Er schaut dem Goliath in die Augen und tritt ihm entgegen. Und das ist wichtig in unserem Leben, nicht ein Geist der Furchtsamkeit. Schau dem Goliath in deinem Leben in die Augen und sage ihm ins Gesicht hinein. Und ich komme im Namen des Herrn des Höchsten, dem ich gehöre, der mich erlöst hat, der Himmel und Erde geschaffen hat, dem kein Ding unmöglich ist. Wisst ihr, das ist manchmal so ein Weg des Erzogenwerdens im Glauben. Ist das nicht so? Ich habe diese Woche Abraham gelesen, als Isaac also die Verheißung gekriegt hat, in einem Jahr wirst du Isaac kriegen. 99 Jahre war er alt. Da hat er gelacht. Und dann sagt Gott zu ihm, und du sollst ihn Isaac nennen. Und das bedeutet, er wird lachen. Interessant, oder? Und jetzt stelle ich mir vor, dann hat er nach einem Jahr den Isaac gekriegt und nennt ihn Isaac. Und jedes Mal, wenn er ihn ruft, ruft er Isaac. Und Isaac kommt und lacht, ja, Papa. Und er sagt, bei Gott ist nichts unmöglich. Ja. Was ist der Goliath in deinem Leben? Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern Gott will dich erfüllen mit seinem Heiligen Geist, der dir geöffnete Augen gibt für den lebendigen Gott. Und du kannst deinem Goliath entgegentreten und sagen, meiner Seite steht der lebendige Gott. Und mit diesem Gott nehme ich das Land ein, das Gott mir gegeben hat, mit den Gaben, die Gott mir gegeben hat. Und ich gehe voran, Schritt für Schritt. Und jedes Mal, wenn du einen Schritt gehst, wird Widerstand kommen. Aber du stehst da, gefüllt mit dem Geist Gottes, und du gehst weiter. Und wenn du schwach bist, kommt der Geist Gottes vom Himmel her und entzündet dein Herz mit seinem Feuer. Und er lässt sich aufstehen und vorangehen. Wenn wir voll des Heiligen Geistes sind, dann haben wir Zuversicht, voranzugehen. Das ist nicht etwas, was etwas ist, was wir nicht menschlich natürlich haben. Paulus sagt in Epheser 5, sagt er, werdet voll des Heiligen Geistes. Lasst euch immer wieder neu füllen vom Heiligen Geist. Damit wir die Perspektive des Himmels haben und vorangehen können in einer Zeit, die Gott braucht. den lebendigen Gott, nicht fromme Sprüche, den lebendigen Gott, der durch uns leuchtet, dass sie ihn sehen. Nun, wie entfache ich jetzt die Gnadengabe, die Gott mir gegeben hat, neu? Ich möchte ein paar praktische Schritte weitergeben jetzt. Zunächst einmal, erkenne, wo du stehst. Wo stehst du? Bist du heute hier und auf deinem Leben ist eine dicke Schicht Asche? Da glüht noch irgendwas, aber es leuchtet und brennt schon länger nicht mehr. Werde wahr vor Gott. Sag, Herr, das ist mein Zustand. So sieht's aus in meinem Leben. Vielleicht bist du auch hier und du musst zunächst einmal über dein eigenes Leben nachdenken. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du sagst, ich habe Gott gar nicht in meinem Leben. Dann öffne dein Herz heute Morgen. Den lebendigen Gott, werde wahr. Gott sucht wahre Herzen und kein frommes Getue. Und wenn wir so wahr werden, dann demütigen wir uns vor Gott und sagen, Herr, so sieht's aus wirklich in meinem Leben. Und dann sagt die Bibel, dem Demütigen gebe ich Gnade. Und mit der Gnade kommt die Gabe. Denn wenn Gottes Gnade kommt, kommt er immer mit Gaben im Gepäck. Gott kommt nie mit leeren Händen. Das erste ist, erkenne, wo du stehst. Das zweite ist, danke Gott. Fang an zu danken für die Gaben, die er dir in dein Leben hineingegeben hat. Wer Gott Dank opfert, bahnt einen Weg. Ihn werde ich mein Heil schauen lassen. Das heißt, ein bewusstes Innehalten, stehen bleiben, wahr werden vor Gott und Gott anfangen zu preisen für das, was er gegeben hat. Herr, ich danke dir für das, wie du mich geschaffen hast. Du hast mir diese Gaben in mein Leben hineingegeben. Herr, ich danke dir, dass ich ewiges Leben haben darf, weil Jesus mein Erlöser ist. Herr, ich danke dir, dass du Gaben des Heiligen Geistes in mein Leben hineingeben willst und ich will mich ausstrecken nach mehr. Herr, ich danke dir, dass du mich gebrauchen willst, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Herr, ich preise deinen Namen, denn du bist der lebendige Gott in meinem Leben. Und dann drittens, gib dich Gott hin. Der Himmel ist offen über dir, egal welche Kämpfe da sind. Der Herr ist an deiner Seite, egal wie schwach du dich fühlst. Sei wie David, werde voll des Heiligen Geistes, damit du Augen hast, zu sehen, was geistliche Realität ist, das kannst du nicht aus dir heraus machen. Aber wenn Gott dein Leben erfüllt, und dazu musst du, ich möchte es mal so sagen, unter die Dusche Gottes stehen. Danke, Jesus, dass der Himmel offen ist, den Hahn aufdrehen. Danke, Herr, dass du mich erfüllen willst mit deinem Heiligen Geist. Danke, Herr, dass du mich neu entzündest mit deinem Feuer. Herr, komm mit deinem Wind aus dem Himmel her und blas die Asche weg aus meinem Leben. Gott, ich brauche dich mehr als alles andere. Meine Seele verlangt nach dir. Mehr als alles andere will ich sehen, Herr, wie du kommst, oh Gott. Herr, komm und berühre mich neu. Herr, hier bin ich. Und ich bete dich an. Komm vom Himmel her. Und Gott kommt. Gott kommt mit seiner Gegenwart und bläst die Asche weg aus deinem Leben und es entzündet sich sein Feuer. Und das Schöne dabei ist, nicht nur du fängst an zu brennen, sondern dein Licht fängt an zu leuchten. Ihr seid das Licht dieser Welt. Das Licht, das scheint in der Finsternis. Das ist ein Mensch, der geborgen ist in seinem Gott. Ein Mensch, der weiß, mein Gott, der lässt mich nicht fallen. Er hält mich in meinem Leben und er hält mich in meinem Sterben. Und er hat mir eine Ewigkeit bereitet bei ihm. Mein Gott ist der lebendige Gott. Auf den lebendigen Gott vertraut meine Seele. Ich vertraue nicht auf Menschen. Ich vertraue nicht auf mich selbst. Ich vertraue nicht auf mein Bankkonto. Ich vertraue nicht auf Aldi. Ich vertraue auf dich, oh Gott, der mein Schutz ist, der meine Burg ist, der meine Zufluchtsstätte ist. Im Alten Testament lesen wir, Gott kennt jeden beim Namen, der sich bei ihm birgt. Wow. Und dann sieht eine Welt Menschen, die eine Geborgenheit haben in ihrem Leben, die Welt nicht kennt. Einen Frieden auf dem Herzen haben, die diese Welt nicht kennt. Weil der lebendige Gott in deinem Leben ist. die Stärke deines Lebens ist. Wo stehst du? Wo stehst du heute Morgen? Ich ermutige dich. Gott hat dir Gaben gegeben. Gebrauche sie. Ich ermutige dich. Komm zu deinem Gott. Werde wahr vor deinem Gott. Öffne dein Herz vor deinem Gott. Und lass es zu, dass der Geist Gottes dich heute Morgen ganz neu erfüllt mit Zuversicht, mit Kraft. Und lass es zu, dass dieser Herr, der lebendige Herr, die Asche wegbläst heute Morgen aus deinem Leben. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Lobpreisteam, darf ich bitten, dass ihr nach vorne kommt. Wir wollen jetzt miteinander einfach den Herrn anbeten. Und hier ist die Form nicht das Entscheidende, sondern das Herz. Normalerweise würde ich jetzt einen Aufruf machen und nach gut pfingstlicher Manier sagen, komm, ich möchte euch gerne die Hände auflegen, aber das braucht Gott nicht. Gott wird dir die Hände auflegen heute Morgen. Werde wahr vor seinem Thron. Glory, Halleluja, Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir vor dir stehen dürfen. Ich danke dir, Herr, dass du heute etwas tust an vielen Herzen, in unserem Leben, dass du uns die Augen öffnest für den Herrn, für dich, der an unserer Seite steht. Halleluja. Ich möchte dich einfach bitten, wenn du heute Morgen hier bist und du merkst, da ist viel Asche auf deinem Leben, dann bitte ich dich, öffne doch einfach mal deine Hände so vor Gott, wie jemand, der einfach seine Hände öffnet und etwas empfangen will vom Himmel, so als Zeichen vor Gott. Mach einfach deine Hände auf, deine Augen zu und deine Hände auf. Und ich segne dich jetzt im Namen Jesu. Vater, ich danke dir, dass du jeden berührst heute Morgen, der hier ist und eine neue Berührung von dir sich ersehnt. Und ich segne dich im Namen Jesu Christi, dass Gottes Gegenwart dein Leben durchdringt. Und im Namen Jesu bete ich, dass diese Asche in deinem Leben weggeweht wird durch die Kraft des lebendigen Gottes im Namen Jesu. Vater, ich danke dir für das, was du tust heute an Ermutigung. Herr, an neuer Ausrichtung. Vater, ich danke dir, Herr, dass du heute neu Kühnheit hineinschenkst in Leben, die erschüttert sind von Angst, im Namen Jesu. Ich danke dir, Herr, dass du der Herr bist, der heute Morgen neue Gaben freisetzt, auch über unser Leben, die wir verkümmern haben lassen, Herr. Danke, Herr, dass du uns einen geöffneten Blick gibst auf die Fülle, die bei dir ist, und dass du uns mit Kühnheit erfüllst, voranzugehen mit dir. Und den Goliath in unserem Leben zu konfrontieren und mit dir zu überwinden. Ich segne dich im Namen Jesu Christi mit dieser Power der Überwindung, die in Christus Jesus ist. Wir sind mehr als Überwinder, sagt die Bibel, durch den, der uns geliebt hat. Wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Im Namen Jesu. Halleluja. Vater, und ich bete auch, dass du Menschen heute Morgen berührst, die dich noch nicht kennen. Herr, dass du sie heute Morgen zu dir ziehst, Herr, dass sie ihr Herz öffnen durch deine Gnade und dich erfahren als den Herrn und Erlöser, der hineinkommt in Finsternis und freisetzt von Gebundenheit. Du bist der Herr, du bist der Herr. Ehre sei deinem Namen. Lass uns mit dieser Offenheit jetzt noch den Herrn anbeten in Liedern. Und es ist auch eine gute Möglichkeit für dich selber, einfach wahr zu werden vor Gott und dein Herz ihm auszuschütten. Sag Gott, was dich bedrückt. Lege es ihm hin. Sag Gott, dass du dich neu entschieden hast, für ihn zu leben, mit ihm voranzugehen. Und der Herr hört vom Himmel her, wenn sein Volk sich vor ihm demütigt und zu ihm ruft. Er sieht dich
und ist bei dir und ist gegenwärtig. Amen.